Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von achwas.fm, Geschichten hinter den Pixeln. Mein Name ist Thomas Wirth.
Und ich bin Hans-Werner Klein.
Hallo Harry. Ja, wir haben heute eine Fortsetzungsgeschichte. Ich hatte ja in der vorletzten Folge angefangen, etwas über Fake News zu erzählen.
Ja.
Und wir hatten in der Folge Fake News definiert als Falschinformationen, die im Gewand von authentischen News daherkommen. Um es jetzt mal ganz kurz zu machen.
Ja.
Wir hatten auch gesagt, die dienen ökonomischen oder politischen Zielen. Es wird Geld gemacht oder es werden Meinungen manipuliert. Wir hatten da, beziehungsweise ich hatte da etwas erzählt, ja, was man eher anekdotische Evidenz nennt. Du kennst den Begriff HB. Ne?
Ja.
Das sind so Geschichten und dann die Geschichten von den Geschichten, also Dinge, die man sich sozusagen erzählen kann, die sich meistens auf irgendwelche Einzelereignisse beziehen. Sehr wichtig im Zusammenhang mit den Fake News war die Wahl in den USA 2016. Und so anekdotische Evidenz ist natürlich unheimlich unterhaltsam. Ich musste jetzt, als ich diese Folge vorbereitet habe, permanent der Versuchung widerstehen, diese ganzen skurrilen Geschichten mir sozusagen vorzunehmen und die zu erzählen. Jede Fake News ist also eine kleine Anekdote und es ist auch kein Zufall. Fake News eignen sich unglaublich gut, erzählt zu werden. Und genau das macht sie toxisch. Ja, genau das ist das Problem, dass man sie so schön nacherzählen kann. Jetzt heute will ich den Blick ein bisschen wenden und nicht viel Geschichten erzählen oder sagen wir mal andere Geschichten erzählen, nämlich Geschichten aus der Wissenschaft. Was hat man da also über das Phänomen in Erfahrung gebracht? Und wir hatten beim letzten Mal schon auch drüber gesprochen, HW, dass der Begriff Fake News noch relativ jung ist. Wir hatten rausgefunden, dass das Jahr 2016 so eine Art Schicksalsjahr für den Begriff war und dass im Zusammenhang mit dem Wahlkampf in den USA das ganze Thema aufgekommen ist und auch das wissenschaftliche Interesse für Fake News ist durch diese Wahl im Jahr 2016 und Pizzagate und all das, was da gelogen wurde, vor allem über Hillary Clinton, sehr stark angeregt worden. Das Thema ist mittlerweile ein ausgewachsenes Forschungsthema. Und ich habe mir, wie ich das so zu tun pflege, quantitativ sozusagen mal die Entwicklung des Themas angeschaut. Na, wie habe ich das rausgefunden? Ich bin auf Google Scholar, habe dort den Begriff Fake News in Anführungsstrichen eingegeben und geschaut, wie viele Treffer habe ich jetzt. Und dann sucht die Maschine in wissenschaftlichen Publikationen, wissenschaftlichen Zeitschriften, wissenschaftlichen Büchern nach Treffern. Und im Jahr 2014 hatten wir da 580. Ja, das ist jetzt schon ganz ordentlich, ist aber noch kein richtiges Trendthema. Ne? 580 Treffer. Im Jahr 2015 waren es 750. Im Jahr 2016 waren es dann 1650. Im Jahr 2017 waren es 12.000. Im Jahr 2018 waren es 24.000. Im Jahr 2019 dann 30. Im Jahr 2020 43. Im Jahr 2021 38.000. Also mittlerweile hat sich das so auf 30.000 bis 40.000 Publikationen pro Jahr eingependelt.
Dabei muss man bedenken, dass wissenschaftliche Publikationen manchmal bedeutet, dass es, drei Monate bis zu einem Jahr dauert, bis es draußen ist, je nachdem, wo es veröffentlicht wird. Ne?
Ja, und die Quellen sind natürlich auch, obwohl das diese akademische Suchmaschine ist bei Google, trotzdem auch von unterschiedlicher Qualität.
Ja.
Aber es verdeutlicht, wenn man das mal so vorher nachher sieht, 2015 waren es 750. Und dann 2017 waren es 12.000. Es verdeutlicht, dass da einfach ein qualitativer Sprung war in diesem Interesse. Gut, jetzt möchte ich zunächst mal etwas tun, das man Review nennt oder Übersicht auf Deutsch. Ja, also ich möchte es vorab machen. weil wir dann uns einen von diesen wissenschaftlichen Artikeln vornehmen und da sehr tief eintauchen werden. Mhm. Ja, das ist so eine typische Vorgehensweise, denke ich auch, HW. Ne? Also man gibt erstmal den Überblick und dann sucht man sich ein Detail raus und da arbeitet man sich dann in die Tiefe vor. Genau. So will ich das heute auch machen. Mhm. Ich habe für diesen Überblick über dieses Forschungsthema Fake News eine sehr schöne Quelle, die ich empfehlen kann. Die ist von einer Dame namens Catherine Beauvais vom Service de Rheumatologie vom Hôpital Saint-Antoine an der Sorbonne-Universität.
Okay.
Paris, France. Okay. In einem Journal, HW, du wirst es nicht glauben, das heißt Joint Bone Spine. Mhm. Eine Rheumatologie-Zeitschrift. Jetzt ist die Frage, um Gottes Willen, warum interessieren die sich für Fake News? Hast du eine Idee?
Es könnte irgendwelche Nachrichten geben, ja. Erzählungen, was bei Rheuma hilft oder welche Ursachen Rheuma hat. Und dann beschäftigt man sich gerne als WissenschaftlerInnen damit, nachzuforschen und sagen, okay, kann da was dran sein? Oder sind das irgendwelche Nachrichten, die von Herstellern von irgendwelchen obskuren Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln herausgegeben werden? Das könnte ich so konstruieren.
Ja, ich glaube, das ist dann sicherlich ein Teil der Antwort. Also da wird auch in der Medizin werden sehr viele Geschichten erzählt von mehr oder weniger seriösen Leuten. Und es gibt Medien und Journale und alle möglichen Kanäle, auf denen die verbreitet werden. Und es gibt Leute, die vehement der Naturwissenschaft oder der naturwissenschaftlichen Medizin widersprechen und dann Feldzüge vor den Zaun brechen. Und es gibt natürlich Covid-19. Ja, also auch da hat sich ja gezeigt, richtig in großem Maßstab, was da passiert, wenn so ein medizinisches Thema in die Mühlen der heutigen modernen Medienlandschaft gerät und dann entsprechend verarbeitet wird.
Ja.
Also Catherine Beauvais hat sich um dieses Thema gekümmert. Sie ist wirklich Rheumatologin. Ich habe das mal recherchiert. Sie ist eine Ärztin. Aber sie hat einen unglaublich guten, prägnanten Zusammenfassungsartikel geschrieben, wo sie dieses ganze Thema Fake News mit allen Facetten, die es hat, einmal so auf 5-6 Seiten gewissermaßen abhandelt. Ja, das ist die Schnellbleiche sozusagen, wenn du wissen willst, was ist gerade los im Bereich Fake News. Der Artikel ist aus dem Jahr 2022 und heißt Fake News, Why Do We Believe It? Und ich will den jetzt einfach mal kurz zusammenfassen, um unseren Hörerinnen und Hörern einfach so einen Überblick zu geben. Ja. Wie sieht die Landschaft hier im Moment aus? Was wird da untersucht?
Interessant, ja.
Also welche Faktoren sind auch relevant für Fake News? Und da gibt es zunächst mal einen wichtigen Faktor, das sind kognitive Faktoren. Also eine Tendenz, Dinge zu hinterfragen oder bewusst logisch zu denken, anstatt einfach nur intuitiv zu denken. Also Menschen, die eine Tendenz haben, Dinge aus dem Bauch heraus zu bewerten, die haben eine besonders hohe Anfälligkeit für Fake News, während reflektierende, zweimal nachdenkende, kritisch hinterfragende Menschen Fake News leichter eben entdecken. Ist einer der wichtigsten Faktoren. Dann kommen wir übrigens auch später drauf. Dann spielt Bildung eine Rolle, mit einem höheren Risiko, Fake News, in solche Fake News, sage ich mal, Netze zu geraten, wenn man einen niedrigeren Bildungsgrad hat. Die Emotionalität der Person spielt eine Rolle. Menschen, die, das war eben ja auch schon so ein bisschen angedeutet, Menschen, die so gerne aus dem Bauch raus, emotional, intuitiv denken, reagieren, handeln, haben eine höhere Anfälligkeit, Fake News, Inhalte zu glauben oder von ihnen beeinflusst zu werden. Die Emotionalität des Materials selbst spielt eine Rolle, also emotionales Material hat als Fake News eher einen Erfolg als sachlich daherkommendes, hatten wir auch schon in verschiedenen Folgen, HW. Ja, moralische Panik, die da geschürt wird, das ist immer gut, um verbreitet zu werden. Die Funktionsweise der Algorithmen spielt eine Rolle. Wie wird priorisiert, wenn ich soziale Medien abonniere? Da werden ja Inhalte ausgewählt in meinem Feed und sie werden angeordnet. Dann gibt es soziologische Bedingungen oder sagen wir mal netzsoziologische Bedingungen. Echokammern und Filterblasen sind da besonders wichtig, die untereinander unter Umständen bestimmte Fake News Welten erzeugen und wir kommen dann in den Bereich, wo man dann eben von Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien spricht. Man weiß, dass Persönlichkeitseigenschaften eine Rolle spielen. Mhm. Zum Beispiel sind Menschen, die impulsiv sind, eher Fake News gläubig und eher Fake News verbreitend. Zu diesen einzelnen Punkten, die ich jetzt sage, gibt es jeweils immer so ein ganzes Bündel von Forschungsarbeiten. Mhm. Medienkompetenz spielt eine Rolle. Mhm. Also ist klar, in Abhängigkeit davon, wie gut ich mich auskenne, wie gut ich die Mechanismen durchschaue, die die Verbreitung von Inhalten in sozialen Medien steuern, desto besser kann ich mich auch auf Fake News einstellen und mich eventuell immunisieren. Mhm. Man weiß außerdem, dass die politische Orientierung eine Rolle spielt, dass Menschen mit einem Rechtsaußendrall eher Fake News glauben und verbreiten als Menschen mit Mainstream, sage ich mal, oder einer eher linken Orientierung. In vielen Studien hat man Republikaner und Demokraten untersucht. Mhm. Und da ist der Trend, dass die Republikaner anfälliger sind. Mhm. Also mit anfällig meine ich jetzt immer eine Tendenz, gefälschte Inhalte zu glauben und weiter zu verbreiten. Mhm. Man weiß, dass der Faktor Vertrauen eine Rolle spielt. Mhm. Gibt es auch Studien dazu. Ja, also welche Kanäle werden benutzt? Wie beurteilen Menschen die Glaubwürdigkeit der sogenannten Mainstream-Kanäle? Denen wird ganz systematisch misstraut zum Teil, obwohl sie, was man auch weiß, den besten Hintergrund für Faktenchecks liefern. Mhm. Also die Quelle der Information spielt eine Rolle und Menschen bilden konstante Erwartungen darüber aus, was vertrauenswürdig ist und was nicht. Mhm. Interessant für uns, Harvey, dass kognitive Verzerrungen eine Rolle spielen, also der Confirmation Bias zum Beispiel, man neigt dazu, Informationen selektiv zu beachten, die dem eigenen Weltbild entspricht oder das zu bestätigen scheint. Oder der Illusory Truth Effekt, ich kann eine Information dadurch langsam zum Fakt machen, dass ich sie oft genug wiederhole. Und irgendwann, wenn ich es oft genug gesehen habe, dann denke ich irgendwann, ja, habe ich das nicht schon mal gesehen? Ja, da muss was dran sein. Das sind also auch Dinge, die mitwirken, wenn es um Fake News geht. Dann gibt es natürlich in den Fake News selbst bestimmte Eigenschaften, die wichtig sind. Ich werde nachher noch darauf eingehen, aber man weiß, es geht darum, emotional zu sein, neu zu sein, ungewöhnlich zu sein. Mhm. Dann habe ich eine Chance, dass das Ganze als Fake News auch erfolgreich ist. Dann gibt es schließlich noch Arbeiten aus dem maschinellen Lernen, wo man versucht, Fake News automatisch zu erkennen und zu identifizieren. Und schließlich gibt es auch Publikationen zum Thema Prävention. Aufgefallen sind mir da so Studien, wo man versucht hat, mit Flagging, also mit dem Markieren von News als mehr oder weniger verdächtig, Fake News zu sein, wo man mit solchen Flags gearbeitet hat, um dann zu schauen, ist es möglicherweise ein Mittel, um Menschen kompetenter zu machen im Umgang mit Newsinformationen. Mhm. Sogenannte Fact-Checking-Flags nennt man das. Du siehst dann also jetzt nicht mehr eine Trefferliste einfach so und musst dir aufgrund der Headline in den Trefferlisten ein Urteil bilden, ob das wahr ist oder nicht, sondern du hast eine Zusatzinformation, das wurde Fakten gecheckt und dann hast du eine rote oder eine grüne Ampel oder sowas. Oder es gibt sogenannte Community-Flags. So und so viele Menschen haben das als glaubwürdig oder unglaubwürdig markiert. Und man kann feststellen, dass man eben mit solchen Maßnahmen die Wirkung von Fake News abmildern kann.
Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, in welchen Communities man sich rumtreibt, ne? Also wenn es eben diese Echokammern sind, in denen diese Fake News verbreitet werden, würden die häufiger ein grünes Fähnchen kriegen, dass dieses als Fakten durchgeht und der Wahrheit entspricht.
Ja, richtig. Also es kann natürlich sein, dass so eine Community selbst einen bestimmten, ja, zum Beispiel einer bestimmten Verschwörungstheorie anhängt und dann halten die eben unter Umständen ganz systematisch bestimmte Informationen für falsch. Aber ich fand es deshalb interessant, weil es so ein bisschen in die Richtung geht, ja, was machen wir denn jetzt? Also wir wissen, es gibt sie, die Fake News, wir können ihre Wirkung irgendwie beobachten, aber wie können wir ihnen denn begegnen?
Was tun?
Das war jetzt eine Crash-Übersicht über die Themen, die im Moment in dem Bereich untersucht werden. Und man sieht, das, was ich anfangs gesagt habe, das hat sich zu einem veritablen Forschungsgebiet gemausert, dieses Thema Fake News.
Ja.
Jetzt würde ich ganz gerne, ne, das war jetzt der breite Blick, jetzt würde ich ganz gerne mal ins Detail gehen und eine Geschichte aus der Wissenschaft erzählen.
Okay.
Die speziell sich dreht um eine einzelne Studie. Es ist ja so, dass es auch in der Wissenschaft eine Historie gibt. Das heißt, es gibt da auch bestimmte Meilensteinereignisse, die unter Umständen sehr viel verändern können, die sehr nachhaltige Auswirkungen haben können. Ich denke mal an sowas wie die Veröffentlichung der Relativitätstheorie von Einstein. Das sind natürlich Mega-Meilensteine. Ja, aber das gibt es natürlich auch immer im Kleinen. Und auch in dem Bereich dieser Fake-News-Forschung gibt es so einen Meilenstein, nach meinem Verständnis jedenfalls, nämlich eine Studie, die veröffentlicht wurde im Jahr 2018. Also 2 Jahre nach diesem 2016er Ereignis. Und sie ist sicherlich auch zum Teil dadurch angestiftet worden, dass man damals nach den Wahlen sich viele Leute die Augen gerieben haben und gewundert haben, was da eigentlich passiert ist mit diesen. Wir hatten Pizzagate, ja, als Beispiel mit diesen Lügen. Die ist erschienen in einem Journal, das heißt Science. Das ist die Champions League der wissenschaftlichen Journale. Ich glaube, Science ist sogar nicht nur die Champions League, sondern ist, glaube ich, der Gewinner der Champions League, oder? Also das Journal mit dem höchsten Impact, den es überhaupt gibt.
In entsprechendem Renommee, ja.
Ja, wenn man in Science mal was veröffentlicht hat, dann hat man es irgendwie geschafft. Das ist der Traum jedes Wissenschaftlers, dort mal Artikel zu veröffentlichen.
Ja, auch deshalb, weil man argwöhnisch betrachtet wird natürlich von anderen Wissenschaftlern, die recherchieren, die Daten nachfragen, die ein Review machen, das vergleichen mit ihrer eigenen Forschung und entsprechend auch darauf antworten können.
Also da steht, das kann man vielleicht auch nochmal, das ist vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern nicht so klar, da gibt es sehr, sehr hohe Hürden, sehr, sehr hohe Qualitätshürden. Es gibt mehrere Leute, mehrere Fachleute, die das vorher durchlesen und prüfen, was da eingereicht wird. Und dann werden unter Umständen auch Änderungsanforderungen zurückgeschickt. Wenn man da einen Artikel einreicht, dann kommt irgendwie von den Gutachtern Post und dann muss man bestimmte Dinge ändern oder nachbessern. Und Science ist da, wie gesagt, in der absoluten Top-Liga. Warum erzähle ich das? Weil es zum Teil auch erklärt, warum diese Studie eben auch eine große Wirkung hatte. Das heißt, die ist sehr stark rezipiert, gelesen, zitiert und hat sehr viel auch an Folgeforschung angeregt. In jeder einigermaßen professionellen Publikation, in der es um Fake News geht, findest du diese Studie dann zitiert, also im Einleitungsteil. Ja, und dann kam 2018, kamen die Autoren, hießen Wosogi, Roy und Aral. Ich spreche es jetzt mal aus wie die Tankstelle, könnte auch Aral heißen. Und der Titel dieser Publikation war The Spread of True and False News Online.
Okay.
Und damit haben sie relativ trocken und nüchtern genau das gesagt, worum es geht. Wie breiten sich wahre und falsche News in sozialen Netzwerken aus? Was ich mich dann an der Stelle gefragt habe, die Studie ist jetzt 5 Jahre alt. Und gilt das heute noch oder hat sich mittlerweile die Welt in den 5 Jahren schon so viel weitergedreht, dass man kritisch sagen muss, das ist doch schon Schnee von gestern.
Also ich kann mir vorstellen, dass sich da tatsächlich was tut, nämlich es gibt ja immer sowas, das wird Dialektik der Aufklärung genannt. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich erkläre, wie Dinge funktionieren, um darüber aufzuklären und Menschen dazu zu bringen, genauer hinzugucken, drüber nachzudenken, biete ich natürlich auch denjenigen, die zum Beispiel falsche Meldungen verbreiten wollen, eine Handreichung, dass sie sagen können, ach, so könnte ich das machen.
Ich habe natürlich neuere Literatur mir auch angeschaut. Mein Eindruck ist, ich würde die Studie glaube ich auch sonst so nicht erzählen, dass das im Wesentlichen noch stimmt.
Also okay.
Die Gesetzmäßigkeiten, die da drin stecken, die scheinen mir so fundamental zu sein, da sich an dem Prinzip, wie soziale Medien funktionieren, nichts verändert hat. Das, was die herausgefunden haben, gilt, glaube ich, noch. Und ich sage das jetzt einfach mal in einem Satz vorneweg. Die haben herausgefunden, dass Fake News erfolgreicher sind als die Wahrheit.
Ja.
Fertig. Ja. Jetzt könnte man eigentlich schon auf den Knopf drücken und sagen, auf Wiederhören.
Genau.
Liebe Hörer, das
Vielen
war die
Dank.
Folge. Also das ist so.
Ja.
Wir sind es heute schon eher ein bisschen gewöhnt. Ja, wir haben das schon mal gehört. Da hat man auch öffentlich schon drüber diskutiert. Ich glaube, 2018 war das noch relativ neu.
Ja.
Die waren bass erstaunt, als sie das herausgefunden haben. Vor allem waren sie, glaube ich, auch erstaunt über das Ausmaß dieser Effekte, die sie gefunden haben. Ich mache jetzt noch eine Einschränkung. Mhm. Sie haben nämlich Twitter als Untersuchungsobjekt gehabt.
Okay.
Und zwar nur Twitter. Mhm. Ja? Also auch da müssen wir uns jetzt immer überlegen, okay, das war Twitter. Ist das heute auf TikTok auch so?
Mhm.
Und ist es auf Instagram so? Und die Fragen lasse ich jetzt mal so ein bisschen in der Fußnote stehen. Mhm. Weil erstmal geht es mir jetzt darum, rauszufinden, was haben die denn gemacht?
Hypothese, wenn es Mechaniken sind, die tatsächlich prinzipiell sind, könnte das eigentlich auf alle entstehenden, also auf aktuelle und entstehende oder wieder vergehende Social-Media-Kanäle angewandt werden.
Mhm. Und das ist auch genau der Punkt, Harvey, warum ich eben glaube, dass es immer noch so ist. Ich hatte ja gerade noch mal das so problematisiert.
Mhm. Ne?
Und ich glaube, dass das, was Sie da finden, so grundlegend ist, dass es egal in welcher Plattform und egal in welchem Jahrhundert genau das gleiche Ergebnis liefern würde.
Mhm.
Also ein Begriff ist wichtig, wenn man die Studie nachvollziehen will. Rumor Cascade, die Gerüchtkaskade.
Mhm.
Das ist, finde ich, ein sehr schönes Wort auch. Ja? Also man muss sich vorstellen, Ausgangspunkt ihrer Forschung, das sind Twitter, also Tweets und Retweets, die passieren. Und ein solcher Post, ein solcher Ursprungspost, der kann entweder wahr oder falsch sein. Und sie wollten untersuchen, wie verbreitet sich das? Und zwar einerseits sozusagen in der Breite, wie viele Retweets gibt es da innerhalb kurzer Zeit und wie weit wird es geteilt? Also wie viele Ketten von Retweets gibt es? Jemand teilt es, retweetet es, der Retweet wird wieder retweetet und dann gibt es ja solche Ketten und das nennen sie Gerüchtkaskade. Fand ich einen interessanten Punkt. Also zwei Dinge, es gibt eine Breite von diesen, der Wirkung einer Information und es gibt eine Tiefe im Sinn von, wie lange wird die sozusagen weitergereicht, wie bei dem stillen Postprinzip, ne, von Person zu Person.
Also wann wäscht die aus?
Und auch beziehungsweise, wie ist ihre Penetrationswirkung? Und die haben diese Zahlen, die sie haben wollten, maschinell gewonnen. Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst es entweder mit einem Bot auslesen. Du schreibst ein Skript, das anfängt, diese ganzen Twitter-Seiten aufzurufen und die Retweets aufzurufen, schreibst das Ganze in eine Datenbank und kannst es dann auswerten. Und oder, so würde ich sagen, du kannst auf eine Schnittstelle von Twitter zugreifen, die dir diese Daten teilweise schon geordnet und gefiltert zur Verfügung stellen kann.
Genau.
Diese Methoden haben die Forscher benutzt. Es ist also eher, was es so in deinen Metier reicht, HW, da geht es um, also um Data Science-Studie eigentlich. Die haben jetzt von 3 Millionen Userinnen und Usern von Twitter 126.000 solcher Gerüchtkaskaden extrahiert und insgesamt 4,5 Millionen Shares oder Retweets. Also sie haben eine riesige, erstmal sich ein riesiges Stück abgebissen an Informationen. Das übrigens über den gesamten Zeitraum der Existenz von Twitter von 2006 bis ins Jahr 2017 sich erstreckt hat.
Also
den gesamten Lebenszyklus von Twitter gezogen.
Interessant, ja.
Jetzt war etwas ganz wichtig, dass sie ein Verfahren hatten, zu Tweets zu kommen, deren Wahrheitsstatus sie beurteilen konnten. Und das haben sie gemacht, indem sie Tweets mit Faktencheck-Plattformen, da gibt es ein Dutzend oder zwei Dutzend davon, die bestimmte Informationen, die diskutiert werden, die dargestellt werden in sozialen Medien oder auch in irgendwelchen Newsportalen, betrachten, dann auf Wahrheitsgehalt prüfen und das Ergebnis veröffentlichen. Zum Beispiel factcheck.org oder urbanlegends.about.com oder snopes.com oder truthorfiction.com, also die ganzen Plattformen haben sie benutzt, um zwischen wahren und Fake News zuverlässig zu unterscheiden. Das ist ihnen auch geglückt, das haben sie daran gemerkt, dass eben die Übereinstimmung zwischen diesen Plattformen zwischen 95% und 98% war. Die waren sich also immer im Wesentlichen einig. Ich würde an der Stelle auf das Verfahren ganz gerne näher eingehen, aber vielleicht können wir uns an der Stelle mit der Information begnügen, dass es ihnen gelungen ist, mit Hilfe von diesen Fact-Check-Plattformen herauszufinden, ob News wahr oder falsch sind. sodass sie also am Ende Tweets hatten, die entweder wahr, falsch oder sie hatten noch eine Kategorie, die hieß Mixed, wahr. Die spielt dann in der Ergebnisteil der Studie keine Rolle, deshalb würde ich sie auch ganz gerne ausblenden. Also sehr, sehr viel Material und sie haben im Prinzip jetzt alles, was sie über diese Posts in Erfahrung bringen konnten, haben sie jetzt verwenden können, um zu unterscheiden zwischen Fake News und echten News. Was macht das eigentlich aus? Was ist das Wesen von Fake News und wie wirken sie im Unterschied zu echten? Zunächst mal haben sie die Frage versucht zu beantworten, wie schnell und wie tief diese Kaskaden sich ausbreiten. Und sie haben festgestellt, dass falsche News 70% wahrscheinlicher retweetet werden als echte. Sie sind dann aber sehr viel genauer da ins Detail und haben die Ausbreitungsgeschwindigkeit zum Beispiel untersucht. Dann ist immer das Problem, das kennst du als Wissenschaftler, HW, wie kriege ich das denn jetzt eigentlich gemessen? Ne? Also an welcher Zahl mache ich denn fest, wie schnell sich ein Tweet ausbreitet? Und sie haben das so gemacht, dass sie geprüft haben, wie lange ein Tweet braucht, um 1500 Menschen zu erreichen. Ist klar, jeder Tweet und jeder Retweet hat einen Zeitstempel. Dann holst du dir den Tweet, schaust, ist der echt oder ist der gefälscht? Und dann gehst du in der Zeit gewissermaßen nach vorne und suchst den Zeitpunkt, an dem 1500 Menschen das Ding gesehen haben.
Das entspricht ja fast so, also wenn man das als ein Virus betrachten würde, dem, was wir bei Corona kennengelernt haben. Also wie schnell breitet sich irgendwas aus?
Ja.
Wie hoch ist der Ansteckungsfaktor, ne? Also der R-Faktor? Alles diese Dinge, die wir da gelernt haben und hoffentlich auch nicht so schnell wieder vergessen, weil wir als Wissenschaftler das nämlich sehr gut verwenden können.
Du hast richtig, das ist genau dieser R-Wert. Ne? Also wie schnell geht das? Und jetzt haben sie festgestellt, dass Lügen sich um einen Faktor 6 schneller ausbreiten als die Wahrheit. Wenn du jetzt diesen Standardwert von 1500 nimmst, dann braucht eine Wahrheit sozusagen 6 Tage, um diesen Wert zu erreichen. Und eine Lüge braucht nur einen Tag. Dann sind sie nochmal mehr in die Tiefe gegangen und haben geschaut, okay, wie lange dauert es, bis eine Kette erreicht ist, bei der dieser Tweet 10-mal von Person zu Person springt.
Ja.
Da ist die Lüge 20-mal schneller. Ja. Also wenn die Wahrheit einmal weitergegeben wurde, dann ist die Lüge schon um die Ecke. 20-mal schneller. Fußnote dazu, das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass die Buzz erstaunt waren. Und hat auch dazu geführt, dass es bei Science veröffentlicht wurde. Weil Science sucht natürlich schon auch nach spektakulären Forschungsergebnissen. Und das war ein verdammt spektakuläres Forschungsergebnis. Sie haben die absolute Tiefe untersucht, die Lügen oder die Wahrheit erreichen. Also wie, ne, stille Postprinzip, die Lüge wird weitergereicht oder die Wahrheit wird weitergereicht. Und da haben sie bei der Wahrheit, bei also echten News einen oberen Schwellenwert von 10 erreicht. Weiter ging das nicht. Wenn man das in diese Ketten nachverfolgt hat, dann wurde es also maximal, also eine Retweet-Kette 10-mal weitergegeben und bei Lügen waren es 20. Schon ein gewaltiger Unterschied, weil das Ganze ja exponentiell weitergegeben wird. Ja? Also bei dieser Kette von 20 ist ja zugleich eine enorme Ausbreitung, die da stattfindet. Okay, sie haben dann noch die Tweets nach Themen untersucht und klassifiziert. Das kann man maschinell machen, ja, wenn man die nach bestimmten Keywords sucht. Und in dem Zusammenhang, ja, ich nehme nochmal das Beispiel der Wahl, da nimmt man natürlich die Namen der Präsidenten oder der Präsidentschaftskandidaten. Also das ist klar, wenn ich ein Lexikon habe, das mir die entsprechenden Schlüsselworte liefert, dann kann ich das relativ schnell auch nach Themen klassifizieren. Und interessant war, es gab ein Thema, bei dem also dieser Effekt, der durch Lügen entsteht, ganz besonders stark war. Und das war die Politik. An erster Stelle. Sie hatten also Politik, sie hatten, das zweite heißt Urban Legends, also genau, diese typischen Sensationsgeschichten.
Vogelspinnen in der Juckerpalme.
Genau.
Wir hatten davon.
Ja. Und dann kam an dritter Stelle Business, dann kam Terrorism and War, dann kam Science and Technology, dann kam Entertainment und dann Natural Disasters. Und an allererster Stelle war die Politik. Also Politik scheint irgendwie ein besonderes Ding zu sein. Und besonders anfällig dafür, wir wissen das aus unseren vorigen Podcast-Folgen, ja, moralische Panik zu erzeugen. Mhm. Und Politik ist auch besonders dafür geeignet, ja, durch Lügen dargestellt, verzerrt und verfälscht zu werden. Sie haben aber jetzt noch mehr gemacht. Sie haben auch versucht herauszubekommen, was macht denn die Qualität dieser Lügen eigentlich aus? Dafür haben sie 5000 Nutzer selektiert, die wahre oder falsche Posts geschrieben hatten, haben dann, so muss man sich das vorstellen, haben dann diese Tweets aufgesucht und haben die eigenen Tweets der Person, die sie selber produziert hat, und die von ihr retweeteten Posts der letzten 60 Tage untersucht. Also das Vokabular, so kann man sich das vielleicht vorstellen, ne? Ich habe ein Wörterbuch, da steht drin, welche Wörter verwendet diese Person üblicherweise. Und welche Wörter stehen in den Posts, die sie retweetet. Und dann haben sie, dann bekommt man sowas, ja, wie so eine Wortwolke, die so ein bisschen abgrenzt, für welche Themen interessiert sich ein Mensch. Also jemand, der sich für Fußball interessiert, der wird dann Vereinsnamen da drin haben oder die Namen der Fußballer oder Wörter wie Tabellenposition oder Torwart oder Freistoßen, so ein Vokabular benutzt er. Alle die Begriffe haben als Cluster sowas wie eine gemeinsame Auftretenswahrscheinlichkeit. Wenn der sich jetzt beginnt, für eine Wagner-Oper zu interessieren oder für die Zucht von Kanarienvögeln, ja, dann werden da plötzlich Wörter auftauchen, die statistisch unwahrscheinlich sind. Und mit dem Verfahren konnten die Autoren dann prüfen, wie ist denn die Typikalität dieser Fake News oder dieser echten News? Sind die typisch für die Sprache? Das bedeutet natürlich auch für die Gedankenwelt der Person, oder sind sie eher untypisch?
Okay.
Wenn sie eher untypisch sind, dann wären sie etwas Neues, etwas nicht Dagewesenes. Die nennen den Begriff Information Distance und stellen fest, okay, Fake News, das sind also solche, die für die Leute ganz besonders unverhofft kommen, ganz besonders ungewohnt sind, ungewöhnlich, verblüffend. Ja, das ist eine wichtige Qualität einer Fake News.
Also, wo ich gerade drüber nachdenke, Wissenschaft oder wissenschaftliche Erkenntnisse können das doch auch sein oder sind das doch auch. Also, es findet jemand raus, wie Fake News funktionieren. Das ist ja was Neues.
Du hast recht, Harvey. Die Fragestellung war, ob wahre News oder falsche News das unterschiedlich stark akzentuieren. Und die falschen News sind die, die die Leute nicht erwarten. Also ich habe, als ich es gelesen habe, war ich ganz entspannt, weil es gibt einen ganz berühmten Psychologen, der heißt Berlein, weiß ich, ob du ihn kennst, der hat sich mit Aufmerksamkeit beschäftigt und hat gesagt, okay, das Wichtigste bei Aufmerksamkeit ist Neuheit. Ja? Wir interessieren uns für das, was neu ist. Und das ist also völlig plausibel, was da rauskommt. Diese Tweets sind ungewöhnlich und neu. Wenn du dir so typische Fake News mal anschaust, Harvey, dann wirst du feststellen, die sind alle irgendwie ganz merkwürdig. Ja, also, dass zum Beispiel Flüchtlinge einen Bordellgutschein bekommen sollen. Ja, Asylanten bekommen einen Bordellgutschein von der deutschen Regierung. Das ist irgendwie was, wo du dir denkst, bitte? Oder Asylanten haben, die zwei fallen mir jetzt ein, weil sie mir auf der Recherche zuletzt über den Weg gelaufen waren. Asylanten entführen Ziegen aus dem Streichelzoo, ja, und fangen an, die zu schlachten und zu grillen. Da denkst du dir auch, ich weiß es nicht, da ist man irgendwie, sag ich mal, ein bisschen erstaunt. Damit hätte man nicht gerechnet. Das hätte man sich nicht vorstellen können. Das hätte man nicht erwartet. Und genau das ist es. Ne? Genau dieser Aspekt von Sensationalität, sensationell heißt, es ist unerwartet. Also das ist ganz wichtig.
Kommst du noch darauf, was diese Menschen, die das dann glauben wollen, selbst wenn es neu ist oder wenn es ungewöhnlich ist oder irgendwas, was man nicht erwartet hat, nicht als erste Reaktion haben, so ein Quatsch. Wo war das denn? Wann war das denn? Wie viele Ziegen?
Das ist eine gute Frage, Harvey. Lass uns da nachher mal drüber nachdenken. Ich komme noch mal drauf.
Okay.
Es gibt in der Tat einen Grund dafür. Mhm. Ne? Weil es gibt unterschiedliche Arten, auf Fake News zu reagieren. Mhm. Und ich würde jetzt gerne erst noch mal abschließen. Mhm. Ne, weil ich bin jetzt durch die Studie weitgehend durch. Aber eine Sache wollte ich noch erzählen. Sie haben nämlich auch über die emotionale Qualität dieser Tweets Messungen gemacht. Mhm. Mit einer ähnlichen Methode. Ne? Du kannst natürlich feststellen, wie ähnlich ist etwas zu dem Vokabular, das jemand hat. Mhm. Aber wenn du mal das Ganze durch irgendwelche Skripte durchjagst, die das in großem Stil mit Lexika vergleichen, kannst du auch gucken, wie oft tauchen da bestimmte emotionale Wörter auf. Mhm. Ein Standardverfahren mittlerweile, das nennt man Sentiment-Analyse. Mhm. Damit kannst du die emotionale Farbe sozusagen von Tweets messen.
Mhm. Ja.
Und jetzt kennst du natürlich, Harvey, du kennst die Grundemotionen von Paul Ekman.
Mm, genau.
Die hatten wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt.
Hatten wir erwähnt, ja.
Welche waren das nochmal? Lass sie uns mal, vielleicht kriegen wir sie zusammen. Das ist Angst,
Trauer, Freude,
Ärger.
Also Ärger, Wut. Mm. Das ist Verachtung oder Geringschätzung. Wie viel haben wir denn jetzt?
Überraschung.
Überraschung, genau.
Und Ekel.
Und Ekel, genau.
Mhm, okay. Jetzt haben Sie festgestellt, dass es ein Gemisch gibt von Emotionen, das für diese Fake News besonders charakteristisch ist.
Spannend.
Das ist die Mischung aus, ich wollte dich gerade fragen, kriegst du es raus? Was ist die Mischung, die da besonders zutage tritt? Es ist tatsächlich eine Mischung, das finde ich auch schön.
Überraschung, Wut?
Ja, gut, du bist fast dran. Es ist Überraschung und Ekel.
Ekel?
Ja.
Okay,
ja. Ekel. Überraschung und Ekel. Also die beiden Qualitäten haben sie in besonderer Intensität in diesen Fake News gefunden. Mhm. Überraschung hatten wir schon. Mhm. Ne? Klar, das ist ja neu, das hätte ich mir nie vorstellen können, dass die da Ziegen aus dem Streichelzoo klauen. Mhm. Und das andere ist Ekel. Also das, wenn du die beiden zusammennimmst, bist du nämlich sehr nah an dem, was wir als Moral Panic auch bezeichnet haben. Ja, an einer Empörung, Entrüstung, die du dann auslöst.
Denn Ekel wird nicht nur ausgelöst durch irgendwelche Sachen, die merkwürdig riechen oder merkwürdig schmecken, sondern auch durch Unterschiede in den Werten. Also in Neurowissenschaften wird darauf auch Wert gelegt, dass Ekel, also wenn ich mit jemandem nicht nur nicht übereinstimme, sondern feststelle, das sind vollkommen andere Werte. Der eine möchte ganz viel Geld verdienen und der andere möchte die Welt retten. Muss man so im Extrem zu sagen, dann stellt sich auch Ekel raus und man sieht den Gesichtsausdruck, die Mimik Ekel bei demjenigen, der das als merkwürdig empfindet.
Mhm. Ja,
ja. Jetzt ist es wirklich sinnvoll. Das ist etwas, was zusammenpasst im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau. Also das fand ich dabei auch, sagen wir mal, aufschlussreich oder faszinierend, dass sie mit diesen Techniken, wo sie wirklich in großem Stil Data Mining, Text Mining würde man das nennen, betrieben haben. Mhm. Solche Gesetzmäßigkeiten, man kann nicht sagen entdeckt, sondern bestätigt haben, die wir eigentlich kennen. Mhm. Ja, Neuheit ist ein guter Brennstoff für Aufmerksamkeit. Überraschung und Ekel in der Kombination ist ein ganz besonders guter Brennstoff. Und wenn man das jetzt einfach mal alles, was die ganze Studie versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, gibt es zwei Punkte. Das eine ist, Fake News sind in hohem Maß erfolgreicher als Real News. Mhm. Das heißt, du brauchst viel weniger davon, um sozusagen Real News zu neutralisieren. Wenn du dir so vorstellst, dass die im Wettbewerb zueinander sind, dann kannst du mit nur wenigen Fake News eine große Menge an echten News neutralisieren.
Du hast ein Dementi. Nachdem so ein Fake News rausgekommen ist, mit einer deutlich geringen Ausbreitungsgeschwindigkeit und Reichweite und hast eigentlich schon verloren.
Genau. Weil diesem Dementi die besonderen Eigenschaften fehlen, die es viral machen könnten. Ja. Und das ist irgendwo die Falle, in die wir gerade laufen, wenn wir diese Plattformen so arbeiten lassen und auch so mit Inhalten bestücken lassen und die Mechanismen so gestalten, wie Information dort weitergegeben wird.
Das muss wirklich deutlich gemacht werden, ja.
Das war der erste Punkt. Und das zweite ist, sie haben ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie sie inhaltlich funktionieren. Sie sind überraschend und sie sind empörend. Und dann hat man im Prinzip das Ganze so inhaltlich ein bisschen erfasst. Jetzt würde ich die Studie ganz gerne abschließen. Ja, also wie gesagt, veröffentlicht 2018 in Science. Einer der Meilensteine in der Forschung über Fake News. Jetzt zu der Frage, was passiert denn auf der Seite des Rezipienten oder der Rezipientin? Ist auch interessant. Da gibt es eben, ja, mittlerweile kann man fast sagen, eine Forschungstradition, ja, wo das untersucht wird. Und das Wichtigste, die wichtigste Eigenschaft auf der Seite der Menschen, die mit Fake News konfrontiert sind, ist die Art und Weise, wie sie denken.
Okay.
Wie sie Informationen aufnehmen und dann kognitiv weiterverarbeiten. Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das beschreiben und auch benennen kann. Ich will mal auf ein Begriffspaar raus und ich nenne das mal reflexives oder intuitives Denken. Wir hatten das in deiner Folge Nobelpreis für zwei Gehirne, HW.
Genau. Ne?
Weil nämlich das sind genau die beiden Gehirne, das reflexive Denken und das intuitive Denken. Man kann auch sagen analytisches Denken und intuitives Denken oder analytisch und holistisch. Da gibt es ein ganzes Vokabulare, die man da benutzen kann. Aber ich lege mich jetzt mal fest auf reflexiv und intuitiv.
Okay.
Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das denn jetzt eigentlich zu fassen? Also was bedeutet denn jetzt reflektiv und intuitiv? Da ist es so, dass man das natürlich messen muss und das kann man auch mit einem ganz bestimmten Typ von Aufgaben. Also vorausschickend möchte ich mal sagen, dass man diese Tendenz, reflexiv oder intuitiv zu denken, als Persönlichkeitsmerkmal auffassen kann. Es gibt wahrscheinlich auch situative oder ganz sicher sogar situative Faktoren, die sozusagen steuern, ob ich jetzt eher reflexiv oder intuitiv bin. Aber es ist auch eine Tendenz, die mir als Persönlichkeitseigenschaft quasi innewohnt. Und jetzt sage ich mal vorab ganz kurz, warum das jetzt wichtig ist, weil nämlich meine Tendenz, reflexiv zu denken, das heißt zweimal hinzuschauen, Dinge zu hinterfragen, über die Dinge analytisch nachzudenken. Je höher diese Tendenz ist, desto geringer ist meine Anfälligkeit, Fake News zu glauben.
Okay.
Da gibt es mehrere Studien mit ähnlichen Ergebnissen. Kommt immer raus. Aber ganz interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist vielleicht, wie kriege ich es denn gemessen? Wie kriege ich das denn erfasst? Da gibt es eine Publikation von einem Herrn Shane Frederick aus dem Jahr 2005. Die hat den Titel Cognitive Reflection Test. Kennst du den zufällig, HW?
Nee, kenne ich nicht.
Doch, du kennst
ihn. Noch nicht.
Doch,
ich freue mich drauf.
Ich kenne ihn. Doch, du kennst ihn, ja. Das ist einer der kürzesten Tests, die es überhaupt gibt. Der besteht aus drei Aufgaben. Das sind drei sozusagen Textaufgaben, die man rechnen muss.
Okay.
Und ich glaube, du hast in deiner Folge über die zwei Gehirne mindestens eine davon erwähnt. Das sind also drei Aufgaben. Ich nehme jetzt mal eine davon und lese mal kurz vor. Und ich kann unsere Hörerinnen und Hörer mal einladen, kurz darüber nachzudenken. Notfalls mal einfach kurz die Aufnahme stoppen, wenn ich den Text vorgelesen habe. Und dann überlegen. Also, wenn fünf Maschinen 5 Minuten brauchen, um 5 Korken herzustellen. Wie viele Minuten brauchen 100 Maschinen für 100 Korken? HW, kennst du die Antwort?
Wenn 5 Maschinen 5 Minuten brauchen, dann brauchen 100 Maschinen auch 5 Minuten.
Genau. Ein Ball und ein Schläger kosten 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Was kostet der Ball? Bestimmte Menschen reagieren intuitiv und sagen, das, was nahe liegt, das wäre dann eben in dem Fall, ja, kostet 10 Cent. Der Schläger kostet 1 Euro. Und damit haben sie das abgehakt, aber sie haben einen Fehler gemacht. Richtig ist die Antwort 5 Cent.
Genau.
Und die sich die Aufgabe genau durchdenken und zweimal hinschauen und grübeln und eventuell auch prüfen, also eine Proberechnung machen, die merken, dass das nicht geht mit dem 10 Cent. Und die beginnen dann auszuprobieren und finden die richtige Lösung. Und genau das ist der Unterschied zwischen einem reflexiv denkenden Mensch und einem intuitiv denkenden.
Und lass mich raten, die dritte Aufgabe ist die mit dem Teich?
Genau.
Ja. Okay, erzähl.
Ja gut, dann müssen wir es auch erzählen. Also in einem See ist ein Fleck mit Seerosen und die verdoppeln jeden Tag ihre Fläche. Jetzt braucht es 48 Tage, bis der See ganz bedeckt ist. Wie lange dauert es, bis er halb bedeckt ist? Dann neigt man jetzt dazu zu sagen, naja, 24. Ne? Also die 48 einfach zu teilen. Das ist die Antwort, die man intuitiv gibt. Die richtige Antwort ist aber 47.
Ja.
Ne? Weil da er sich ja jeden Tag verdoppelt, wird er sich also einen Tag, bevor er ganz zu ist, noch einmal verdoppeln. Also wem es Spaß macht, kann sich das alles nochmal mit gespitztem Bleistift irgendwie zurechtrechnen. Aber wichtig ist, dass dieser Cognitive Reflection Test eben es ermöglicht, Leute zu finden, die besonders reflektieren und Leute, die intuitiv antworten. Wobei ich dazu sagen will, dass dieses Intuitivdenken nicht kein falsches Denken ist. In bestimmten Situationen macht es absolut Sinn. Aber es gibt eben eine Tendenz von Menschen, eher das eine oder das andere zu tun. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Studien, das habe ich jetzt schon mal angedeutet und ich will es nochmal sagen, die darauf hinauslaufen, dass Menschen, die diese reflexive Art des Denkens bevorzugen in einer unbestimmten neuen Situation, wenn sie mit neuen Informationen konfrontiert werden, dass die relativ immun sind gegen Fake News. Die glauben das nicht. Ja. Da gibt es viele Studien dazu. Ich will nur mal eine kurz nennen von einem Herrn, der Name gefällt mir sehr gut, Penny Cook, einer Penny Cook und Rand, die heißt, der Titel Lazy, Not Biased, Susceptibility to Partisan Fake News is Better Explained by Lack of Reasoning than by Motivated Reasoning.
Ja.
Da geht es also, dieses Lack of Reasoning ist genau das, was ein intuitiv denkender Mensch macht. Der grübelt nicht, sondern der reagiert eben, der oder die reagiert aus dem Bauch. Ich will es nur kurz zusammenfassen. Ich habe 15 echte, 15 Fake News identifiziert. Und jetzt zeigte sich, dass dann bei Fake News die Zustimmungsrate zu diesen Informationen, die sie dann erfasst haben, ne? Was glauben Sie, stimmt das? Die war bei intuitiven Menschen höher als bei analytischen. Bei Real News war es umgekehrt. Da hatten also analytische Menschen eher eine Tendenz, sie zu glauben, als intuitive. Die Fähigkeit, echte von Lügen zu unterscheiden, ist also bei solchen analytischen Menschen höher. Oder, ich würde es anders formulieren, die ist höher, wenn ich analytisch denke. Also, ich finde, das ist deshalb interessant, weil es auch Möglichkeiten eröffnet, darüber nachzudenken, was man denn tun kann. Ja? Also, was man selber tun kann, aber was möglicherweise auch Informationsanbieter tun können. Weißt du, man kann es in so eine Art Netiquette übersetzen. Ja? Also, wenn du jetzt eine Regel hast, teile nur etwas, das du kritisch hinterfragt hast, oder etwas, über das du nachgedacht hast, das du gecheckt hast, dann würde die Ausbreitungsgeschwindigkeit und Intensität von Fake News sofort geringer.
Ja, schon. Macht dich aber eher eventuell zum Langweiler oder Langweilerin in Social Media.
Das ist ein anderer Punkt, Harvey. Klar.
Ja, aber es ist so. Wer sind denn die Helden? Ne? Sind diejenigen, die eine Neuigkeit nach der anderen raushauen, eine unmögliche als die andere, und diejenigen, die dann sagen, Moment, da denke ich jetzt erstmal drüber nach. Das ist so wie eine Party. Das betrifft mich jetzt nicht so stark, aber habe ich auch erlebt, wo ich dann irgendwie was erzähle, was Wissenschaftliches, und außer einem Kopfnicken und dann Abwenden jemanden, der, was weiß ich, durch die Welt gereist ist und irgendwie in Marokko auch noch eine Giraffe gesehen hat und auch noch einen Pinguin und sonst irgendwas, ist natürlich viel interessanter, als wenn ich irgendwie was aus der Data Science berichte.
Das ist die Tragik, in der Tat.
Ja.
Aber dem können wir, das können wir nicht ändern.
Das können wir nicht ändern. Ja.
Was man versuchen kann zu ändern, auf der Seite der Rezipienten, der Leute, die das wahrnehmen, ist möglicherweise deren Mindset. Weil es ist natürlich zum Teil richtig, dass das ein Persönlichkeitsmerkmal ist, und ich tendiere gewohnheitsmäßig eher dazu, analytisch oder eher intuitiv zu denken. Ich kann es aber auch steuern. Ich kann es mir aussuchen. Ist klar, ne? Also wenn ich dazu neige, intuitiv zu denken, kann ich mich selber dazu erziehen, im einen oder anderen Fall mir die Mühe zu machen, zum Beispiel mal Fakten zu checken oder zu hinterfragen. Da sind wir in dem Bereich, den ich ganz einleitend kurz gestreift hatte, wo es um Medienkompetenz geht.
Ja, genau.
Also da könnte man ansetzen. Und interessanterweise tun das Plattformen, soweit ich das beurteilen kann, eigentlich nicht. Könnte man, ja, indem man, wir hatten ein Beispiel, Flagging, ja, indem man Leute darauf aufmerksam macht, Moment, das, was du da siehst, das ist nicht einfach die Wirklichkeit, auf die du jetzt intuitiv reagieren kannst, sondern das ist eine Information, die kommt aus einer Quelle und deren Glaubwürdigkeit ist gecheckt worden oder sie ist nicht gecheckt worden. Also sobald ich so eine Zahl, so einen Indikator dabei habe bei meiner Information, komme ich ein bisschen ins Stolpern. Ach so, Moment, die Wahrscheinlichkeit ist nur 80%, dass das stimmt. Okay, könnte also sein, ne? Und dann beginne ich reflexiv zu denken. Also da würde mir als Psychologe schon das ein oder andere einfallen, was man tun könnte in der Gestaltung von solchen Plattformen, um die Leute zum Reflexivdenken anzuhalten.
Das zahlt dann wieder auf diese Netiquette ein, die du...
Die ich jetzt so erwähnt habe, aber du hast natürlich genauso recht, Harvey, es arbeitet gegen eine bestimmte Art von Viralität. Die Sensationsviralität, die kriegen wir nicht weg, aber wir können möglicherweise in der im Mindset der Betrachter irgendwie... der Betrachterinnen etwas verändern. Ich bin da noch über eine Sache gestolpert, Harvey, die mir so einen Spaß gemacht hat, dass ich sie dir einfach noch erzählen will. Und die etwas damit zu tun hat. Das heißt Bullshit. Hast du schon mal was von Bullshit gehört?
Ja, klar. Ich habe auch manchen Bullshit schon gehört.
Ja, aber Bullshit ist ein ganz bestimmtes wissenschaftliches Konstrukt, das in der Kognitionspsychologie eine Rolle spielt.
Ja.
Ja. Weißt du, was Bullshit da ist?
Fake News?
Nein, es sind keine Fake News, pass auf.
Ja,
erzähl. Das macht dir Spaß. Bullshit sind Aussagen, die quasi völlig sinnlos sind, die man aber so zusammengewürfelt hat, dass sie irgendwie bedeutungsvoll klingen. Ja? Ich habe mal ein Beispiel, man kann sich sonst schwer vorstellen. Ich sag's mal auf Englisch. Hidden Meaning transforms unparalleled abstract beauty. Das ist die englische Version und wenn man das Deutsch übersetzt, könnte das heißen, verborgene Bedeutung transformiert einzigartige abstrakte Schönheit. Das wäre ein Bullshit-Statement. Oder Attention and Intention are the mechanics of manifestation. Also Aufmerksamkeit und Wille sind die Mechanik der Manifestation. We are in the midst of a high-frequency blossoming of interconnectedness that will give us access to the quantum soup itself.
Okay.
Okay. Das sind also, ich sag's nochmal auf Deutsch, also wir sind in der Mitte einer hochfrequenten Blüte von Konnektivität, die uns Zugang zur Quantensuppe selbst geben wird.
Deutschland wird es auch Quantenquark genannt, ja.
Quantenquark, ja, okay. Also solche schwulstigen Statements kannst du produzieren, die alle überhaupt nichts bedeuten, ja, die also alle keinen Sinn machen. Das ist Bullshit. Und die haben jetzt eine ganz bestimmte Eigenschaft. Die klingen nämlich alle, als ob sie unglaublich wichtig wären. Ja, haben also so eine Art Bedeutungsschwangerschaft, sind aber Bullshit. Und damit wird jetzt Forschung gemacht. Das heißt, man zeigt Leuten diese Bullshit-Statements. Und dann lässt man sie einschätzen, ob die wahr sind oder nicht und ob sie sie glauben oder nicht. Und da hat man festgestellt, dass es auch da so eine Art Verwundbarkeit gibt. Ja? Dass es also Leute gibt, die, wenn du ihnen ein solches Bullshit-Statement präsentierst, dazu neigen, das zu glauben. Also zu denken, oh, das ist aber wahr, das klingt aber gut, das klingt aber richtig. Und soweit bin ich jetzt noch nicht ganz drungen in meinen Recherchen, aber das ist vermutlich auch ein Faktor, ein zweiter Faktor, der dazu beiträgt, eine Verwundbarkeit für Fake News zu erzeugen. Also einerseits das Nicht-Nachdenken und zweitens die Bereitschaft, Dinge zu glauben, die sich bedeutungsvoll anhören.
Es gibt einen Artikel bzw. einen Ausschnitt aus einem Buch von Carl Sagan, The Fine Art of Detecting Baloney. Und Baloney ist halt dieser Begriff Bullshit.
Aha, okay.
Und da hat er sich also mit diesem Thema beschäftigt.
Okay.
Können wir in die Shownotes reinpacken, beziehungsweise kann Ursprung auch sein für die nächste Folge, die sich mit diesem Thema beschäftigt.
Ich dachte auch, dem könnten wir doch mal nachgehen. Mhm. Und diese Tendenz des Menschen, ich finde es dann auch, es wird mir dann beim zweiten Mal nachdenken sofort plausibel, ach ja klar, ich formuliere schwulstige Sätze mit langen, die möglichst lang sind, in denen möglichst viele unverständliche Fachwörter stecken. Mhm. Und dann habe ich den Eindruck, oh wow, das ist aber mal ein Statement, ja. Mhm. Das werdet ihr dann wohl glauben, ja.
Da gibt's von dem leider verstorbenen Wolf Schneider, einem Lehrer im Bereich der Journalistik, eine wunderbare Aussage. Er verlangt, dass man Sätze baut, die zwischen dem Substantiv und dem Verb maximal 6 andere Wörter oder 12 Silben haben, weil ja. Wir haben diese berühmt-berüchtigten 7 genau. Chunks, die man dazwischen haben kann.
Die 7 Speicherplätze im Kopf.
Oder ja. 7 Speicherplätze im Kopf. Wenn man das länger macht, also so typische Sätze, die man zum Beispiel in klassischer Literatur liest, Kleist und so, die aber auch generiert werden von Leuten, die einfach nur dieses schwülstige und nichtssagende Blapper-Blapper, das eindrucksvoll sein soll, rausposaunen. Man kann sich's nicht merken, so.
Okay, so eine Faustregel macht natürlich total Sinn.
Und sehr, sehr spannend.
Und ich wusste, dass sie das Spaß macht. Ja. Ich fand jetzt diese Idee interessant, Menschen solche Attrappen vorzulegen, ja, die irgendwie bedeutungsvoll aussehen und sie dann zu fragen, ob sie, was sie denn darin erkennen oder ob sie etwas darin erkennen. Und das war jetzt so meine Einsicht, diese Tendenz gibt es. Bei Menschen aus einer solchen schwülstigen Wortwolke eine Bedeutung herauszulesen oder sie als bedeutungsvoll wahrzunehmen. Und das ist eine zweite Eigenschaft, die Menschen verwundbar machen kann für die Einflüsterungen von Fake News. Okay, Harvey.
Also dieses intuitive Erfassen von Dingen, wo man erstmal drüber nachdenken sollte.
Du hast gesagt, darüber nachdenken. Die Frage ist, was machen die Leute, wenn sie diesen Bullshit hören? Ja, ich merke das bei mir selbst, dass ich versuche, den zu dekodieren, versuche, die Bedeutungen zu verstehen. Und dann merke ich, dass da irgendwie nichts wirklich, es ist nicht wirklich sinnvoll, was da rauskommt. Und das setzt aber auch eben voraus, dass du eine viel Erfahrung hast mit Sprache, auch mit komplexer Sprache, auch mit abstrakter Sprache. Und wenn du die nicht hast, kannst du eben unter Umständen drauf reinfallen. Und dann eventuell, ja, es ist so ähnlich wie so ein Rohrschachttest, weißt du, wo so ein Klecks siehst und du denkst, der bedeutet was, oder du guckst in die Wolken und dann siehst du plötzlich irgendwelche Tiere, also diese unsere angeborene Tendenz, Bedeutungen wahrzunehmen, in Dingen, die bedeutungslos sind, die ist möglicherweise eben noch ein zweiter Faktor, der da eine Rolle spielt. Ich glaube, dass das wirklich sehr viele Verzweigungen hat, ne? Weil wenn du dir die Aussage nochmal überlegst, Bedeutungen wahrzunehmen in Dingen, die keine Bedeutung haben, dann bist du fast bei einer Verschwörungstheorie.
Ne? Ja, ja. Das, was und wenn noch da dazu kommt, dass es Leute gibt, die natürlich dir sagen, wie, das verstehst du nicht, aber das ist doch das Größte, was es überhaupt gibt, was bisher gedacht wurde. Ja. Da fühlt man sich, je nachdem, wie man drauf ist, klein, nutzlos und ein bisschen dumm auch, ne? Wenn man halt diese gewaltigen Worte, die eigentlich nur Wörter sind, nicht versteht.
Es entspricht so ein bisschen dieser Maxime, nichts ist Zufall. Ja? Und wenn du dann so eine, nichts ist bedeutungslos.
Ja.
Und wenn du mit so einem Mindset überall Bedeutungen zu sehen und verborgene Verbindungen, alles ist connected, ja, alles hat mit allem Verbindung. Wenn du mit solchen, sag ich mal, Mantras beginnst, die Welt zu betrachten und zu verstehen, dann bist du ganz schnell bei einer Verschwörungstheorie. Harvey, ich glaube, wir müssen die Kurve kriegen. Ja, also jetzt Bullshit war für mich tatsächlich ein Fundstück, das ich jetzt nicht mehr so richtig eingebaut habe, aber ich wollte es am Schluss einfach nochmal loswerden, weil ich glaube wirklich, es ist relevant.
Es ist relevant.
Versuche ich jetzt mal ganz schnell mich zu verabschieden, weil ich muss diese Folge hier ja noch schneiden bis zum Sonntag und wünsche unserem Publikum eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen und tschüss.
Vielen Dank für diese Folge. Sehr, sehr interessant, sehr witzig auch. Und jetzt ab zum Schneiden. Mach's gut, bis dann. Tschüss.
Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.